Wahrheit wird euch frei machen. Heute hören wir den zweiten Teil der Predigt. Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, aber keinen Hammer. Der Nachbar hat einen Hammer. Aber anstatt zum Nachbarn zu gehen und den Hammer auszuborgen, beginnt er über den Nachbarn nachzudenken. Es fällt ihm ein, dass ihn der Nachbar gestern nur flüchtig gegrüßt hat. Mit einem Mal beginnen sich seine Gedanken zu verselbstständigen. Vielleicht war der Nachbar in Eile, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht hat er was gegen mich. Ja, warum nur? Was wohl? Was bildet sich dieser Mensch eigentlich ein? Je mehr sich der Mann mit seinem Nachbarn auseinandersetzt, desto unwahrscheinlicher erscheint es ihm, dass ihm der Nachbar den Hammer borgt. Der Hammer ist jetzt gar nicht mehr das Thema. Der Nachbar wird zum Problem. Das Nachsinnen über das mögliche Denken des Nachbarn reißt den Mann in eine Abwärtsspirale. Am Schluss ist der Mann über seinen Nachbarn maßlos verärgert. Er läuft zum Nachbarn, klingelt und schreit ihn an: Behalten Sie sich Ihren Hammer, Sie Rüpel. Das Unternehmen Hammer und Nachbar ist gescheitert. Ein ehemaliger Ostblockflüchtling, er lebt schon seit mehr als 30 Jahren im Westen, erhält einen eingeschriebenen Brief. Der Absender: Bundespolizeidirektion. Der Mann ist während des Zustellungsversuchs der Post nicht zu Hause. Als er heimkommt, ist das Postamt geschlossen. Es ist Freitagabend. Der nächste Abholtermin ist erst am Montag. Der gelbe Zettel wiegt schwer in seiner Hand. Plötzlich ist es, als hätte jemand den Vorhang aus seiner Vergangenheit weggerissen. Er erinnert sich an Verhör und Folter. Eiseskälte überfällt ihn. Es wird diesem Mann auf einmal bewusst: Gestern beim Supermarkt habe ich mich in der Taste verdrückt. Statt Äpfeln rote Rüben eingegeben. Der Kassierin ist es nicht aufgefallen. Ich hätte zurückgehen müssen. Äpfeln kosten ja viel weniger als Rüben. Oder viel mehr als Rüben. Der Mann kann nicht mehr klar denken, ob sie ihn jetzt abholen und verhören werden. Am Montag ist er mit den Nerven am Ende. Am Weg zur Post bricht er zusammen. Noch bevor der Krankenwagen eintrifft, stirbt er. Den gelben Zettel hält er fest und klammert. Das gelbe Stück Papier enthielt die Benachrichtigung, dass der neue Personalausweis zur Abtragung bereitsteht. Wie oft verselbstständigen sich unsere Gedanken, entwickeln ein Eigenleben und martern uns. Vermutungen abseits der Wirklichkeit ziehen uns nach unten. Deshalb sagt Gottes Wort: Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Und noch treffender formuliert es die Schlachterübersetzung: Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Im 14. Kapitel von Matthäus Evangelium ab Vers 22 steht die Begebenheit, bei der Jesus über das Wasser geht. Es war in der Nacht. Jesus hatte die Jünger mit dem Boot voraus ans andere Ufer geschickt. Ein heftiger Sturm kam auf. Die Jünger kämpften gegen Wind und Wellen. Da kam Jesus geradewegs auf sie zu. Er lief über das Wasser. Die Jünger erschraken und schrien vor Angst. Jesus beruhigte sie: Erschreckt nicht, es, ihr braucht keine Angst zu haben. Petrus erholt sich als erster und sagt zu Jesus: Herr, wenn du es bist, befiehl mir, über das Wasser zu dir zu kommen. Was sagt Jesus? Jesus fordert ihn auf: Komm! Petrus steigt aus dem Boot und geht Jesus entgegen. Auf einmal merkt er den starken Sturm. Er sieht die hohen Wellen. Er erschrickt und geht unter. Mit dem Blick auf Jesus hat Petrus die Schwerkraft überwunden. Sein Verstand aber hat die Umstände ins Auge gefasst. Und was ist passiert? Petrus ist untergegangen. Im zweiten Buch der Könige, Kapitel 6, in den Versen 15 bis 17, wird uns der Vorfall von Elisa und seinem Diener berichtet. Sein Diener war zu Tode verängstigt, weil um sie herum so viele Feinde waren. Elisa beruhigt seinen Diener und sagt zu ihm: Fürchte dich nicht, denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach: Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, sodass er sah. Und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa. Gott stellt uns ein ganzes Engelheer zur Verfügung, um uns zu verteidigen. Aber mit dem Verstand können wir geistliche Dinge nicht erfassen. Wir können sie nur mit einem Herzen, gefüllt mit Glauben, sehen. Gott ist nicht an Raum und Zeit gebunden. Sein Wort ist Wahrheit. Und schon in der Tora steht: Gott ist kein Mensch, der lügt. Er ist nicht wie einer von uns, der seine Versprechen bald wieder bereut. Was er sagt, das tut er. Und was er ankündigt, das führt er aus. Was Gott sagt, gilt. Mit seinem Wort hat er die Welt, das ganze Universum mit allen Galaxien in die Existenz gerufen. Glauben wir das? Oder glauben wir, dass wir uns aus dem Einzeller zum Mehrzeller hin zum Affen und von dann an zum Menschen entwickelt haben und irgendwann wieder zurück zum Affen? Der Apostel Paulus ermahnt die Gemeinde: Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Die Israeliten wanderten 40 Jahre in der Wüste. Und im Buch Josa lesen wir: weil sie nicht auf die Stimme des Herrn gehört hatten. Und genau das sagt auch Jesus im Johannes-Evangelium: weil ihr meine Worte nicht zu euch durchdringen lässt. Sehr viele Männer und Frauen folgen ihr ganzes Leben einer falschen Botschaft. Religionen entlehnen viele Wahrheiten aus der Bibel, weil diese Scheinwahrheiten oftmals durchaus einleuchtend erscheinen und sogar biblisch klingen oder wissenschaftlich fundiert sind, werden sie geglaubt. Bevor ich mich bekehrt habe, habe ich mir auch das, was mir brauchbar schien, aus den unterschiedlichen Religionen herausgepickt. Ich bin auch immer wieder in Kirchen gegangen und habe dort Kerzen angezündet. Genützt hat es höchstens demjenigen, der sein Geschäft mit Kerzen gemacht hat. Den allerwenigsten Menschen ist überhaupt bewusst, wie unfrei sie sind. Wir sind von Geburt an abhängig von der Gemeinschaft, in der wir leben. Wir werden von unseren Familien geprägt. Sogar unsere Geschlechtsrolle wird in sehr großem Maß von der Kultur und dem Land, in dem wir aufwachsen, bestimmt. Die Wirtschaft drückt uns ihren Stempel auf. Banken binden uns nicht nur, sie knebeln uns mit Verträgen. Als Werkstatt sind wir an die Zeitvorgaben der Fahrzeughersteller gebunden. Kundenbindung, Verkehrsanbindung, universitäre Verbindungen, Beziehungen, ganz vieles bindet uns. Süchte, Abhängigkeiten machen uns unfrei. Krankheiten fesseln uns ans Bett und an den Rollstuhl. Was bindet dich? Hält dich davon ab, Gott ganz zu vertrauen? Bei den 10 Kundschaftern, von denen wir in der letzten Predigt gehört haben, weiß ihre Angst vor den Riesen. Ihre Denkweise darüber, wie die Riesen über sie urteilen, hat ein ganzes Volk daran gehindert, ins verheißene Land zu kommen. Der deutsche Philosoph Novalis prägte vor mehr als 200 Jahren den Ausspruch: Siehst du einen Riesen, achte auf den Stand der Sonne, ob es nicht der Schatten eines Zwerges ist. 40 Jahre tümpelte das auserwählte Volk in der Wüste umher. Nur 2 Männer, Josua und Kaleb, haben Gottes Verheißung geglaubt. 40 Jahre später konnten sie die neue Generation der Israeliten ins verheißene Land führen. Und damals war Kaleb bereits über 80. Und er ist aufgebrochen. Also es ist nie zu früh oder nie zu spät, kann es durchaus einmal sein, wenn wir nicht mehr leben. Dann können wir uns nicht mehr umentscheiden. Die Juden haben sich auf Abraham berufen. Sie waren überzeugt, dass ihr Stammbaum ausreicht, um in den Himmel zu kommen. Dass es aber nicht stimmt, entkräftet Jesus ganz deutlich. Wenn Abraham wirklich euer Vater wäre, würdet ihr auch so handeln wie er. Nein, ihr handelt genau wie euer wirklicher Vater. Und was haben die Juden vorgeworfen? Was haben sie entgegnet? Wir sind nicht durch Ehebruch gezeugt worden, wandten sie ein. Wir haben nur einen Vater, Gott selbst. Das denken doch auch ganz viele Menschen. Sie sagen, dieser Jesus war doch nur ein Prophet, ein guter Mensch. Aber sie sehen in ihm nicht den verheißenen Sohn Gottes. Sie sehen in ihm eine Person, ein Vorbild. Natürlich ist Jesus auch ein Vorbild, aber er ist Gott, er war ganz Mensch und ist ganz Gott. Und damit sind uns diese Menschen, oder wir, den Israeliten, sehr ähnlich. Viele, das sehe ich immer wieder im Gespräch im Boxenstopp, glauben, dass eine Kindertaufe, Firmung oder Konfirmation die Eintrittsberechtigung in den Himmel ist. Dass dies aber nicht zutrifft, macht Jesus sehr deutlich. Hätte das Gesetz der Juden ausgereicht, hätte Jesus nicht Mensch werden müssen. Er hätte sich den ganzen Leidensweg erspart. Gott hat aber bereits vor Grundlegung der Welt beschlossen, dass wir unsere Sklavennatur nur ablegen können, wenn uns der Sohn frei macht. Und was sagt Jesus zu den Juden? Aber ich will euch sagen, weshalb ihr das nicht versteht. Weil ihr überhaupt nicht in der Lage seid, auf meine Worte zu hören. Unser menschlicher Verstand greift viel zu kurz, um Gottes Denken zu erfassen. Wir befinden uns im Raster von Raum und Zeit. Unser menschliches Leben ist wie ein Treppensteigen. Wenn man oben ankommt, ist es vorbei. Die Bibel sagt uns klar und deutlich, und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und jetzt kommt die gute Nachricht für diejenigen, die an Jesus Christus glauben, die sich entschieden haben, dass Jesus Gottes Sohn ist. So wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um viele Sünden zu tragen, zum zweiten Mal ohne Beziehung zur Sünde denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Vor Gott liegt unser Leben wie ein Blatt Papier. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind vor ihm offenbar. Die Juden haben sich darauf verlassen, Abrahams Erben zu sein. Aber Jesus stellt sich diesem Denken radikal entgegen. Er nennt sie unfrei. Jesus beschuldigt sie geradezu, Kinder Satans zu sein. Eine harte Bandage. Viele Menschen meinen, dass es ausreicht, wenn sie als Babys getauft und als Jugendliche gefirmt oder konfirmiert werden. Jesus stellt sich dem aber vehement entgegen. Die Bibel berichtet uns, dass alle Menschen seit dem Sündenfall mit einer Sündennatur geboren werden. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle, redet die Bibel, sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Für Gott zählt nicht, was wir Gutes tun oder was wir spenden. Es zählt nur, ob wir Christus nachfolgen und aus diesem veränderten Herz Gutes tun und unsere Mitmenschen sehen. Aber das negative Erbe unserer Ureltern schleppen wir alle mit uns herum. Aber Gott hat einen Ausweg aus diesem Dilemma versprochen. Durch den Propheten Hesekiel spricht er, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Einen OP-Saal darf man nur mit steriler Kleidung betreten. Diese Kleidung kann man aber nicht in der Reisetasche mitbringen. Man erhält sie im Krankenhaus. Zugang zum Heiligtum der Gegenwart Gottes ist uns nur mit einem reinen Herzen und einer neuen Kleidung möglich. Dieser Kleidertausch hat vor mehr als 2000 Jahren am Kreuz von Golgotha stattgefunden. Designerkleidung beeindruckt Gott nicht. Wenn du bereit bist, deine alten Kleider abzulegen, erhältst du ein reines Gewand. Jesus selbst schenkte sein Kleid, den Mantel der Gerechtigkeit. Dieses Kleid bedeckt unsere ganze Schuld. Aber so wie ein Patient eine Patientenverfügung unterschreiben muss und über die möglichen Folgen vor einer OP aufgeklärt wird, muss der Mensch dieser Herztransplantation zustimmen. Wir müssen wie König David beten. Erschaffe mir, um Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Inneren. David hat Mord und Ehebruch auf sich geladen. Er hat Gott sein Vergehen gestanden. Und genau darum geht es. Wer Gott zum Vater hat, der hört auf das, was Gott sagt. Und Gott können wir nur zum Vater haben durch Jesus Christus. An Jesus führt kein Weg vorbei. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er führt uns in die Freiheit. Aber dem zuvor muss eine Erkenntnis stattfinden. Wer ist Jesus Christus? Und sobald ich erkannt habe, wer Jesus Christus ist, dass er tatsächlich der ist, der gleich ist wie der Vater, der uns den Heiligen Geist gibt, der unsere Sünden getilgt hat am Kreuz von Golgotha, dann kann ich mich bekennen. Bekennen, Herr Jesus, ich danke dir, dass du für meine ganze Schuld bezahlt hast, dass du für meine Sünde ans Kreuz von Golgotha gegangen bist, dass du an meiner Stelle gelitten hast. Und diese Entscheidung für Jesus Christus, das ist kein Glaube. Ein Glaube ist etwas, was unsicher ist. Es ist eine Entscheidung, so wie ich mich entscheide, wie statt mit der Linie 7, mit der Linie 3 zu fahren, statt in den Bus zu steigen, das Rad zu nehmen. Es ist meine persönliche Entscheidung. Und sobald ich mich entschieden habe, wer Jesus Christus ist, nicht der Unwahrheit, der Lüge, die verbreitet wird, den Religionen zu folgen, sondern der Wahrheit, nämlich Jesus Christus, dann beginnt, was Gott schon im Sünderkreuz verheißen hat. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der Mensch am Kreuz ist tatsächlich kurze Zeit später gestorben. Er konnte seine Schuld nicht wiedergutmachen. Auch wir können vieles, was wir getan haben, nicht mehr in Ordnung bringen. Aber durch unser verwandeltes Herz schenkt uns Gott eine neue Natur. In unserem alten Leben hatten wir geradezu das Bedürfnis, Verbotenes zu tun. Darin sind wir unseren Ureltern ziemlich ähnlich. Aber unsere neue Beziehung zum lebendigen, auferstandenen Gott Jesus Christus, der uns mit dem Vater im Himmel verbindet, tragen wir seine Gene und sind nicht mehr abhängig von unserer alten Sündennatur. Deshalb lass uns beten. Herr Jesus, schenk mir ein neues Herz und lege einen neuen Geist in mich. Amen. Amen.